zwischen Hamburg und Haiti.
Fischer hassen sie, Surfer lieben sie. Die Monsterwellen von Nazaré, eine Sendung von Thilo Wagner.
Nuno Miguel steuert sein 7 Meter langes Fischerboot aus dem Hafen von Nazaré. Der 38-Jährige trägt einen orangefarbenen Overall. Die Baseballkappe hat er ins braun gebrannte Gesicht gezogen. Zum Schutz gegen die noch tiefstehende Morgensonne. Er lässt die Kaimauern hinter sich und fährt hinaus auf den offenen Atlantik. Das Boot tanzt über die hohen Wellen, die Gischt spritzt über den Bug. An Steuerbord zieht sich ein breiter Sandstrand die Küste entlang. Dahinter Häuser und mehrstöckige Apartmentblocks. Nur noch Beton, wohin man schaue, beklagt Nuno Miguel. In seiner Kindheit, in den 80er Jahren, gab es nur ein paar Häuserzeilen, viele Felder, Wiesen und ein weites Naturschutzgebiet zwischen dem Meer und den Hügeln dahinter. Die bunten Fischerboote lagen am Strand, die Netze zum Trocknen aufgespannt. Nazaré war sehr arm, aber schön.
Die Kleinstadt Nazaré, rund 120 Kilometer nördlich von Lissabon, hat sich Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem beliebten Ferienziel entwickelt. Die schroffen Felsen im Norden schützen den Ort vor dem kühlen Nordwestwind, der auch im Sommer an der portugiesischen Küste bläst. Der breite, feine Sandstrand ist ideal für einen Badeurlaub. Und hinter den Häusern, die sich den Hügel hochziehen, beginnt ein immergrüner, dichter Kiefernwald. Die landschaftliche Schönheit zog schon früher Urlauber an. Erst kamen wohlhabende Lissabonner, später ausländische Touristen. Die lebhafte Kultur der Fischer verlieh dem 10.000 Einwohnerstädtchen einen besonderen Ruf. Neben den Badetüchern lagen die kleinen bunten Holzboote. Der frisch gefangene Fisch landete gleich in den Restaurants, die sich an der langen Strandpromenade aneinanderreihten. Traditionsberuf und Sommerurlaubsvergnügen existierten friedlich nebeneinander. Mit dem EU-Beitritt Portugals 1986 wurde jedoch das Ende der Fischerei in Nazaré eingeleitet.
Die Fischer haben viel Geld bekommen, um ihre Flotte zu verschrotten. Das ging nach Gewicht. Je größer das Schiff, umso mehr Geld gab's. Die Schiffsbesitzer sind richtig reich geworden. Aber die vielen Fischer, die auf den großen Booten angeheuert hatten, bekamen nichts. Sie waren häufig schon zu alt, um irgendetwas anderes zu machen. Kein Geld, kein Job, keine Zukunft. Sie haben sehr gelitten.
Nazaré stand vor einem Umbruch. Die Kinder und Enkelkinder der alten Fischer wollten mit dem harten Leben ihrer Vorfahren nichts mehr zu tun haben. Eine Tradition, die den Ort über Jahrhunderte geprägt hatte, ging verloren.
Ich habe schon als Junge mit meinem Vater in den Tavernen gesessen und den Alten zugehört, wie sie ihre Geschichten erzählt haben. Doch das ist jetzt vorbei. Die Alten gibt es nicht mehr und die Jungen interessieren sich nicht mehr für das Erbe von Nazaré. Sie wollen einen Job, bei dem sie am Monatsende regelmäßige Gehalt auf dem Konto haben. Als Fischer ist das anders. Wir verdienen nur so viel, wie wir fangen. Das verstehen sie nicht. Sie wollen nur einen Schreibtischjob. Sie wollen nicht hinaus aufs Meer. Das Leben als Fischer ist hart. Man muss immer einen klaren Kopf bewahren.
Die Jungen aus Nazaré möchten nicht mehr auf einem Fischerboot arbeiten. Aufs Meer hinaus wollen sie aber dennoch.
Am Praia do Norte, dem Strand nördlich von Nazaré, sitzt Dino Carmo auf einer Anhöhe und schaut auf den weiten Sandstrand und die tosende Brandung. Bevor er ins Wasser geht, sucht er nach dem besten Spot, wo die Wellen am perfektesten brechen. Dino ist Bodyboarder, das heißt, Er liegt im Wasser auf einem 1 Meter langen Brett aus Hartschaumstoff und trägt Flossen, um so schnell wie möglich in die sich brechenden Wellen zu schwimmen.
Wir Bodyboarder rasen, genauso wie die Wellenreiter, die Welle hinunter. Aber die Kunststücke, die wir in der Welle machen, sind noch ein Stück radikaler und brutaler, weil wir direkt auf dem Wasser liegen. Das Meer von Nazaré eignet sich ideal zum Bodyboarden, außer wenn es ganz große Wellen gibt.
Dino ist einer der Besten in seiner Sportart. Er hat in Portugal mehrmals die Juniorenmeisterschaften gewonnen und an Weltcuprennen teilgenommen. Der 24-Jährige stammt aus Nazaré. Das Meer hat in seiner Familie immer eine ganz besondere Rolle gespielt. Die Großväter waren Fischer, die Großmütter und seine Mutter Fischverkäuferinnen. Dinos Vater heuerte auf Containerschiffen an. Das brachte mehr Geld und ein sicheres Einkommen. Im Winter fuhren die Fischer von Nazaré nicht aufs Meer, weil der Wellengang zu hoch und das Fischen zu gefährlich ist. Das Gesicht braun gebrannt, die Haare vom Meersalz leicht ausgewaschen. Man sieht es Dino an, dass er einen großen Teil seines Lebens zwischen Sand, Sonne und Wasser verbringt. Sein Spiel mit den Kräften des Meeres gefiel seiner Familie zunächst gar nicht.
Als ich noch jünger war, musste ich meinen Eltern verheimlichen, dass ich hier am Nordstrand ins Wasser gehe. Wenn sie es rausbekamen, gab es mächtig Zoff. Auch heute, wenn ich an Wettbewerben teilnehme, schaut mir meine Mutter immer noch nicht zu, weil sie zu große Angst hat. Das hat natürlich auch mit den Erfahrungen meiner Familie zu tun. Als Fischer hatten sie ja immer riesige Angst vor der Brandung. Und wir stürzen uns jetzt in sie hinein, mit dem kleinen Brett. Die Fischer mussten früher mit ihren großen Booten durch die mächtige Brandung steuern, um an den Strand zu gelangen. Und dann kenterten sie manchmal. Viele konnten nicht schwimmen oder bekamen irgendetwas an den Kopf. Dann starben sie in den Fluten.
Nazaré war schon immer bekannt für sein raues Meer und die hohen Wellen. Die Fischer standen den Naturgewalten ohnmächtig gegenüber. Das Meer sei wie ein Hund, sagen sie. Man könne ihm nicht trauen. Doch die Kinder der Fischer von Nazaré haben aus dem Ozean einen maritimen Spielplatz für Adrenalin-Junkies gemacht. Nazaré ist ein Hotspot der internationalen Big Wave Surfer geworden.
Ein Bodyboarder aus Nazaré, erzählt Dino, habe irgendwann Fotos von den gigantischen Wellen gemacht und sie an die besten Superwellensurfer der Welt geschickt. Einer kam dann wirklich nach Nazaré, um sich das halsbrecherische Schauspiel anzuschauen. Der Amerikaner Garrett McNamara. Was er hier gesehen hat, hat ihn so begeistert, dass er seit mehreren Jahren immer wieder im Herbst an die portugiesische Westküste kommt, auf der Suche nach der größten Welle der Welt. Seither geben sich die besten Extremsurfer des Planeten hier die Kante. Wie der Brite Andrew Cotton, der Nürnberger Sebastian Steudner und eben Garrett McNamara aus dem US-Sonnenstaat Hawaii.
Zwischen dem Nordstrand und dem Fischerstädtchen ragt die Steilküste weit ins Meer hinein. Auf dem letzten schroffen Felsen ruhen die dicken Mauern der Festung São Miguel Arcanjo. Das Fort wurde im 16. Jahrhundert errichtet, um Nazaré vor den Angriffen feindlicher Schiffe zu schützen. Seit 1903 steht ein 8 Meter hoher roter Eisenturm auf der Festungsmauer, der sein Lichtsignal 15 Seemeilen weit über den Atlantik wirft. Und dieser Leuchtturm ist mittlerweile über die Grenzen Portugals hinaus bekannt. Im Januar 2013 ging ein Foto um die Welt. Der kleine rote Turm und ein paar winzige Gestalten im Vordergrund. Und dahinter ein klitzekleiner Surfer, der einen riesigen Berg aus Wasser hinunterbrettert. Über 30 Meter hoch. McNamaras Wellenritt war Weltrekord.
Unterhalb des Leuchtturms steht Hugo Wau und zeigt auf einen vorgelagerten Felsen im Wasser, an dem immer wieder weiße Gischt hochschießt. Es sei kein Zufall, dass sich gerade hier solche Monsterwellen auftürmen.
Ein Unterwasser-Canyon, der in 5000 Metern Tiefe rund 40 Kilometer von der portugiesischen Küste entfernt beginnt, endet direkt vor dem Felsen. Die Wellen in diesem Tiefseegraben prallen von der einen Seite zur anderen und peitschen sich so immer weiter in die Höhe. Wenn dann hoher Seegang vorhergesagt ist, der Wind richtig steht und die Gezeiten stimmen, dann türmt sich die Welle 20, 30, 35 Meter hoch. Big Mama nennen die Surfer sie.
Hugo Wau gehört zu McNamara's Team. Big Wave Surfing ist ein Mannschaftssport. Die Surfer paddeln ihre Bretter nicht selbst in die Welle. Dafür ist sie zu gewaltig. Teamkollegen auf PS-starken Jetskis ziehen sie in den Wasserberg. Alles geht rasend schnell. Die Abstimmung zwischen den Wassermotorrädern und dem Surfer auf seinem Brett muss stimmen. Jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Die Abläufe trainiert Hugo jedes Jahr im Herbst, wenn Garrett McNamara aus Hawaii nach Portugal kommt. Während Hugo vom Tiefseegraben erzählt, vom Wetter und den Wellen, kommen immer wieder Leute über die steile Treppe den Felsen hinunter, schauen auf die Brandung, lassen sich die Gischt ins Gesicht fegen, machen Fotos.
Ja, isto mudou muito aqui a dinâmica do turismo, as pessoas vêm aqui às vezes e perguntam, que horas é que é onde?
Manchmal kommen die Touristen auf ihn zu und fragen, wie viel Uhr surfst du die nächste Welle? Dann kann Hugo nur lachen. Das Meer hat keinen Fahrplan. Oder zumindest keinen, der sich an irgendwelche Regeln hält.
Ein paar Tage später an einem Strand südlich von Nazaré. Hugo Wau ist im Stress, obwohl sich der 37-Jährige das nicht anmerken lassen will. Ein deutscher Autohersteller dreht mit McNamara und seinem Team einen aufwendigen Werbespot. Hugo soll zusammen mit ein paar Helfern 3 Jetskis ins Wasser lassen, die für die Filmaufnahmen gebraucht werden. Daraus wird aber nichts.
Vor dem Meer müssen wir immer großen Respekt haben. Nichts ist garantiert, nichts verhält sich geradlinig. So ist eben die Natur. Gerade eben wollten wir die Jetskis über die Rampe ins Wasser lassen. Dann kamen die 3 größten Wellen des ganzen Tages und hätten eine Maschine fast am Fels zerschmettert.
Mit Jeep und Anhänger fährt Hugo nun die Jetskis in den Fischereihafen, lässt sie dort zu Wasser und rast über den Ozean die Küste entlang zurück zum Strand. Das Meer glitzert jetzt ruhig in der Sonne, die großen Wellen sind plötzlich verschwunden. Die Werbefilmer stört es aber nicht. Nach gut 2 Stunden im Wasser kommt Hugo in seinem dunklen Neoprenanzug aus der Brandung und setzt sich in den Sand. Das sei sein Leben, sagt er, blickt aufs Meer und streicht sich den Sand aus seinem kurzen Backenbart. Niemand in Hugos Familie hat eine besondere Beziehung zum Ozean. Seine Eltern stammen aus dem ländlichen Portugal und sind in den 70er Jahren nach Lissabon gezogen. Hugos erster Kontakt mit Wasser war in einem Hallenbad. Er wurde Leistungssportler, nahm bis zu seinem 17. Lebensjahr an Schwimmmeisterschaften teil. Dann wechselte er vom Chlor ins Salzwasser, lernte erst Bodyboarden und später Wellenreiten. Doch der internationale Durchbruch kam erst, als ihn der berühmte amerikanische Extremsportler in sein Team aufnahm. Im vergangenen Herbst surfte Hugo Wau seine größte Welle. Eine 20 Meter hohe Wasserwand direkt vor dem Leuchtturm von Nazaré.
Foi uma daquelas que parecia uma descida interminável. As ondas parecem lisas para quem está assistindo de terra, mas.
Die Gleitfahrt schien überhaupt kein Ende zu nehmen. Von außen wirkt die Wellenoberfläche immer glatt. Aber weil wir so schnell fahren, wird jede kleinste Unebenheit zur Sprungschanze. Ich bin 3-mal abgehoben und beim 3. Mal habe ich in der Luft Zeit gehabt, kurz nachzudenken. Hugo, wenn du jetzt nicht richtig aufsetzt, dann fällst du um und bist tot. Es war Nachmittag. Die Sonne stand hinter der Welle, als mich der riesige Schatten mit Getöse überholt hat. Und da ist mir erst bewusst geworden, was ich für ein riesiger Berg hinter mir aufgebaut hatte.
muito à frente de ti, dá mesmo para teres noção que atrás de ti está uma coisa enorme só pela sombra que estás a ver à tua frente.
Es gibt eine Reihe von Stränden, die für ihre Monsterwellen bekannt sind. Mavericks in Kalifornien, 30 Kilometer südlich von San Francisco, Jaws auf Maui und Teahupo auf Tahiti. Doch Nazaré ist anders. Die Wellen brechen hier nicht an einem vorgelagerten Riff, sondern direkt am Sandstrand. Das macht die Wasserkräfte unberechenbar.
Wenn man stürzt und die Welle über einem zusammenbricht, dann wird man unter Wasser hin und her geschleudert. Du fühlst dich so, als ob ein Riese seine zwei großen Pranken um alle Teile deines Körpers legt und ihn auswringt. Du hast keinerlei Kontrolle und du darfst dich auch nicht wehren. Du musst dich treiben lassen und hoffen, dass dich das Meer wieder ausspuckt. Und alle Surfer, die das in Nazaré erlebt haben, sagen, es sei einer der mächtigsten Spots der Welt.
Mittlerweile ist am Strand ein 50-köpfiges Produktionsteam eingetroffen. Portugiesen, Deutsche, Engländer. Ugo bespricht mit dem Regisseur, welche Takes er noch im Wasser aufnehmen soll. Garrett McNamara, der eigentliche Star des Werbespots, fährt oberhalb des Strandes seine Runden vor einem speziellen Kamerawagen. Funkgeräte surren, Kabel werden ausgerollt, Straßen gesperrt, der Zugang zum Wasser streng kontrolliert.
Fernab der Hektik um die aufwendigen Dreharbeiten läuft der Bodyboarder Dino zu seiner Lieblingsbar. Ein gemütlicher Holzverschlag in den Dünen des Nordstrandes von Nazaré. Ein paar Jungs versuchen, das Signal des Pay-TV-Senders zu knacken, um das Topspiel der portugiesischen Fußballliga zu gucken. An der Wand hängt ein handsigniertes Surfbrett von McNamara. Von den hochdotierten Werbeverträgen, über die sich der Amerikaner finanziert, kann Dino nur träumen.
Ich werde von einigen Markenfirmen gesponsert, aber die geben mir nur das Material, die Flossen, den Neoprenanzug und das Brett. Ein Unternehmen übernimmt zudem die Einschreibegebühren für die nationale Bodyboard-Meisterschaft. Aber sonst kriege ich nichts. Und deshalb fehlt mir auch das Geld, um bei den Weltmeisterschaften mitzumachen.
Dino hat mit seinen 24 Jahren noch ein bisschen Zeit, bevor er den Höhepunkt seiner Karriere erreichen wird. Am fehlenden Talent liegt es nicht, dass Dino der große Durchbruch bisher noch nicht gelungen ist. Schon mit 9 Jahren gewann er gegen wesentlich ältere Konkurrenten Jugendwettkämpfe. Aber ein bisschen Melancholie schwingt mit, wenn er von seinem Traum erzählt, irgendwann Weltmeister zu werden und ganz für den Sport leben zu können. In Nazaré gibt es keine großen Unternehmen, die ihn finanziell unterstützen könnten. Das meiste Geld fließt, wie so häufig in Portugal, in den gerade einmal drittklassigen Fußballverein. Und die portugiesischen Großunternehmen finanzieren fast ausschließlich das Wellenreiten. Garrett McNamaras und Ugo Vaus spektakuläres Big Wave Surfing ist für die Sponsoren lukrativer als das Bodyboarden.
Wenn das Meer zu unruhig ist und der Wind aus der falschen Richtung bläst, bleibt auch der Fischer Nuno Miguel an Land. Nuno hat keine Kinder, niemanden, um den er sich kümmern muss. Deshalb verbringt er die Tage, an denen er nicht fischen geht, in seiner Garage im Hafen von Nazaré. Er flickt Netze, bereitet Fischköder vor, entknotet verhedderte Fangleinen. Erst vor 30 Jahren haben die Fischer von Nazaré ihren Hafen bekommen, im Süden der Stadt. Ein Gelände mit flachen Lagerräumen, Kaimauern und ruhigem, schlierigem Wasser. Vorher lagen die Boote am Hauptstrand an der Uferpromenade mitten in der Stadt. Was für die Touristen damals wie bunte Folklore aussah, war für die Fischer von Nazaré ein gefährliches Ritual.
Wer zum Fischen aufs Meer wollte, musste immer zuerst durch die Brandungswellen. Und die sind häufig richtig groß. Aber es gab keine Alternative. Sie mussten diese Gefahr überwinden, schließlich war das Fischen ihr tägliches Brot. Als der Hafen dann endlich gebaut wurde, war das eine enorme Erleichterung für uns. Es gibt nun viel weniger Unglücke und wir Fischer können frei entscheiden, wann wir aufs Meer fahren. Wir sind nicht mehr wie damals von den Gezeiten abhängig.
Nuno Miguel hat neue Nachbarn im Hafen von Nazaré. Die Großwellensurfer haben hier eine Garage angemietet, in der sie ihr Material verstauen. Die Surfer bringen Schwung in den Tourismus, sagt Nuno. Und das sei gut für alle. Mit McNamara verstehen sich Nuno und seine Kollegen blendend.
Meter von Nunos Garage entfernt, verstaut der Surfer Hugo Wau Jetskis, Surfbretter und Zubehör in einer kleinen Lagerhalle. Der Werbespot ist abgedreht, Garrett McNamara längst auf dem Weg in seine Heimat im Pazifik. Hugo schraubt ein breites Board von einem der Jetskis ab. Das Brett, das am Heck des Wassermotorrads befestigt ist, kann für Großwellensurfer die letzte Rettung sein. Die 260 PS starken Jetskis sind oft ihre einzige Chance, aus dem Wasserchaos lebend herauszukommen.
Na, geralmente o tempo que temos para fazer resgate são 4, 5 segundos, 3, 4, 5.
Für die Rettung habe ich normalerweise 4 bis 5 Sekunden Zeit. Innerhalb von 2 Sekunden muss ich dort sein, wo der Surfer auftauchen wird. Dann greife ich nach seinem ausgestreckten Arm, schleudere ihn auf dieses Brett hier und gebe sofort Gas. Wir haben nur ganz wenig Zeit, bevor die nächste Welle über uns zusammenbricht. Alles muss funktionieren. Wir gehen immer bis ans absolute Limit.
Hugo und seine Surfkollegen sind Extremsportler auf der Suche nach dem ultimativen Kick. Lebensmüde sind sie aber nicht. Die Lagerhalle ist vollgepackt mit Ausrüstung, die Sicherheit erhöht. Gepolsterte Neoprenanzüge, Funkgeräte, Rettungswesten mit eingenähten Gasflaschen, die der Surfer selbst in kritischen Momenten unter Wasser per Leinzug aktivieren kann, um innerhalb von Sekunden an die Oberfläche gedrückt zu werden. Direkt hinter dem Lager führt eine Rampe in die trübe Hafenbrühe, über die die Surfer ihre Jetskis ins Wasser lassen. Kleine Fischerboote schaukeln an den Stegen, ein paar Möwen fressen Köderreste vom Boden. Es riecht nach Brackwasser, Fischresten und Benzin.
Anfangs haben die Fischer das gedacht, was allen anderen auch durch den Kopf ging. Diese Surfer sind ja total verrückt und lebensmüde. Aber nach und nach haben sie sich immer mehr dafür interessiert, was wir machen. Und viele von ihnen schauen uns zu, wenn wir an Tagen mit riesigen Wellen ins Wasser gehen.
Hugo wuchtet ein fast 3 Meter langes Surfboard auf seinen Jeep. Seine Frau Ines hilft ihm, das Brett auf dem Gepäckträger zu befestigen. Die beiden leben auf den Azoren, haben dort ein Boot, mit dem sie fischen gehen oder Wale und Delfine beobachten. Hugo schließt die Garagentür zu. Dream Garage nennt er sie, die Garage seiner Träume. Er steigt ins Auto. Abschied von Nazaré. Im Herbst, wenn die Riesenwellen wiederkommen, wird auch er zurückkehren.
Die Strandpromenade im Zentrum von Nazaré gleicht vielen Urlaubsorten im Süden. Sandstrand, breiter Bürgersteig, Bars und Gaststätten. Im Sand liegen ein paar alte Holzkähne. Touristen bleiben stehen, posieren vor den Überresten einer ehemals so präsenten Fischerkultur. Von den beiden Säulen der lokalen Wirtschaft hat nur der Tourismus überlebt. Ein alteingesessenes Restaurant profitiert davon. An den Seitenwänden hängen riesengroße Aufnahmen von der Rekordwelle, die Garrett McNamara hier gesurft ist. Celeste Botelho, nach der das Lokal benannt ist, steht in der Küche und bereitet einen Salat vor, den der amerikanische Großwellensurfer regelmäßig bei ihr isst, wenn er sich in Nazaré aufhält. Seit fast 60 Jahren arbeitet Donna Celeste in dem Betrieb ihrer Familie.
Früher fuhren die Fischer mit ihren Booten hier vom Strand aus aufs Meer. Bevor sie im Morgengrauen aufbrachen, kamen sie ins Restaurant und tranken ihren Schnaps mit Zucker oder ein Gläschen Weißwein. Die Boote haben sie mit Ochsen ins Meer gezogen, es gab ja den Hafen noch nicht. Und deshalb ereigneten sich hier viele Unglücke. Manchmal kenterten die Boote direkt vor dem Strand und die Menschen an Land mussten mit ansehen, wie die Fischer vor ihren Augen ertranken.
In einem kleinen Gastraum direkt neben der Küche hängen ein paar alte Schwarz-Weiß-Bilder. Sie zeigen Boote am Strand und riesige Wellen. Die Fotos seien mehr als 100 Jahre alt, sagt Donna Celeste. Da das Meer gerade im Winter so unberechenbar ist, haben sich die Fischer manchmal monatelang nicht getraut, ihre Boote ins Wasser zu setzen. Und ohne Fische und Einkommen haben viele Familien unter großer Armut gelitten. Ihre Mutter, die im Landesinneren lebte, brachte damals Gemüse und Brot nach Nazaré und kochte Suppen für die hungernden Fischer, erinnert sich die 66-Jährige. Das Restaurant von Donna Celeste ist immer ein Anlaufpunkt für die Menschen aus Nazaré gewesen. Heute sitzen keine Fischer mehr im Lokal, sondern die Großwellensurfer, die zu ihr liebevoll unsere Mama in Nazaré sagen.
In der Bar am Nordstrand zieht sich Dino Carmo einen Espresso aus der Maschine. Für die Freunde des Hauses gilt Selbstbedienung. An den Wänden der Bar hängt Strandgut, das der Barbesitzer auf seinen Spaziergängen gesammelt hat. Das Meer hat vieles ausgespuckt, zu dem auch Dino eine besondere Beziehung hat. Ein Bodyboard, ein paar Flossen und einen bunt bemalten Topf. Dino trinkt sein Espresso aus und geht. Er läuft an den Hunden vorbei, die vor der Bar liegen, durch die Dünen zum Strand, wo er sein Auto geparkt hat. Wenn er an die Zukunft denkt, hat Dino nur ein paar vage Ideen. Er hat Design studiert an einer Fachhochschule, das Studium aber nicht abgeschlossen.
Man müsste hier etwas ganz Spezielles für Bodyboarder aufbauen. Dafür ist Nazaré wie geschaffen. Aber dazu brauchten wir einen großen Investor und der ist leider nicht in Sicht. Also bleibt uns Bodyboardern zwangsläufig nur eins. Wir müssen einen Laden für Wellenreiter aufmachen.
Aus seiner Clique sind in den letzten Jahren immer wieder Freunde ausgewandert. Das ist für Dino keine Lösung. Auf den Dünen zieht er seine Baseballmütze ins Gesicht und schaut über den Nordstrand. Der Sand ist vom Regen noch feucht, das Meer spült unruhige Wellen an Land. Die Sonne schaut hinter den Wolken hervor. Ein paar Möwen segeln im Wind. Nazaré sei ein schöner Ort zum Leben, sagt er. Auch viele Künstler bleiben hier, um sich von Licht und Wellen inspirieren zu lassen. Der Stadt den Rücken zu kehren, kommt für Dino Carmo nicht in Frage. Von dem Geld, das er woanders verdienen würde, kann er sich nicht das kaufen, was er hier empfindet. Glückseligkeit.
Era impossível. Nem passava para a cabeça. Por muito dinheiro que me pagassem, não ia pagar a minha felicidade.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Fischer hassen sie, Surfer lieben sie. Die Monsterwellen von Nazaré. Eine Sendung von Thilo Wagner. Es sprachen Julian Nachtmann, Julian Sengelmann, Christian Onschuh, Thomas Mehlhorn, Christian Rudolph und Birgit Meyer. Technik Doris Umland, Regie Sabine Korbmann, Redaktion Wolfgang Heinemann.